Wir haben es gehört vom Rolli. Jeder von uns hat seinen eigenen Kopf. Das sind wir uns hoffentlich alle bewusst. Und das fängt ja schon bei den Kindern an, oder? Kleine Kinder, grössere Kinder, die haben ihren eigenen Kopf, ihren eigenen Willen. Die haben eine Idee, vielleicht im Kopf, irgendetwas zu machen, umzusetzen, zu basteln. Und wenn es dann nicht so rauskommt, wie sie sich das gehofft oder erwünscht haben, dann kann das manchmal zu ganz viel Enttäuschung führen. Wut. Da sehe ich bei meinen Buben. Die sind so kreativ und dann gelingt das manchmal nicht, was sie sich gerne vornehmen. Und das kann schon ein bisschen frustrierend sein. Dann alle Verliebten kennen das. In jungen Jahren oder älteren Jahren. Man kann sein Gegenüber, wo man darin verliebt ist, nicht dazu zwingen, die Liebe zu erwidern. Die Person hat einen eigenen Willen. Liebe kann man nur schenken. Man kann sie nicht von jemandem erzwingen. Wenn man dann selber Eltern ist, weiss man, der eigene Wille, den man hat für das Leben der Kinder, ist nicht unbedingt der Wille, den die Kinder ja dann auch folgen. Und auch Eltern müssen lernen, dass ihre Kinder einen Willen haben und sie dem Willen gerne folgen und nicht immer dem Willen der Eltern. Und sind wir ehrlich, wenn wir nicht gerade Einsiedler sind und im Wald leben, so wie wer auch immer, sind wir eigentlich täglich mit verschiedensten Willen konfrontiert. Sobald ich einen anderen Menschen treffe, mit jemand anderem im Gespräch bin, mit jemand anderem zusammenarbeite, treffen da verschiedene Willen aufeinander und das kann manchmal ein bisschen Herausforderungen bringen. Oder erlebe nur ich das? So sind wir eigentlich täglich mit diesen verschiedenen Willen konfrontiert. Jeder von uns hat seinen Kopf. Und dann glauben Christen auch noch daran, dass Gott auch noch einen Willen hat. Einen Willen, den er in dieser Welt durchsetzen will, in Anbetracht von, ich sage mal, 8 Milliarden anderen Willen. Willen? Whatever, hä? Also, versteht ihr meinen Punkt? Wir haben hier mit ganz vielen verschiedenen Willen zu tun. Bei diesem Thema. Und über das werden wir heute ein bisschen reden. Gebet und Gottes Wille. Oder vielleicht auch Gebet und unseren Willen. Wir sind ja seit ein paar Wochen in dieser Predigtreihe unerhörte Gebet. Unerhört in dem doppelten Sinn. Nicht beantwortet und auch ein bisschen unerhört, ein bisschen verrückt. Und wir haben vor zwei Wochen davon gesehen, von Petrus, wo ja Jesus dann später verraten hat in dieser Geschichte, auf Ostern hin. Und Jesus hat das eigentlich gewusst und er betet für den Petrus, aber da ist gar nichts Manipulatives dabei, da ist kein Vorwurf dabei, da ist kein schlechtes Gewissen dabei, Jesus betet einfach, dass der Petrus seinen Glauben nicht verliert. Oder letzte Woche haben wir gehört von Andreas Ruh ganz eindrücklich, wie er die letzten Monate erlebt hat im Leben mit einer unheilbaren Krankheit. Und wie das Gebet von Paulus, auch das ist ein unerhörtes Gebet, wie das in seinem Leben irgendwo Realität geworden ist. Wenn ihr die Predigt nicht gesehen habt, geht doch noch zurück, ganz eindrücklich, letzte Woche. Und heute widmen wir uns wieder Jesus, und zwar mit einer Szene, die eben am grünen Donnerstag passiert ist. Also an dem Tag, gerade bevor Jesus am Kreuz gestorben ist, oder verurteilt worden ist und dann am Kreuz gestorben ist, an Karfreitag. Und die Szene ist eigentlich, Jesus hat ein langes Passamal erlebt mit seinen Jüngern. Und nachdem, und dort haben sie ganz viel geredet und das letzte Abendmahl eingesetzt, gehen sie in den Garten Gethsemane. Und dann heisst es dort, ich lese euch die Stelle kurz vor, Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Und da kommt das Gebet. Abba, Vater, sagt er, alles ist dir möglich. lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich finde das eine der wahrscheinlich eindrücklichsten Szenen in diesem ganzen Bericht von Ostern, von dieser Passionszeit. Wir bekommen hier eins zu eins einen Einblick in die Seele von Jesus, ins Innerste von Jesus. In dem Moment kurz bevor er verhaftet worden ist. Und ich meine, die Christen haben manchmal die Göttlichkeit von Jesus so überbetont, dass sie darüber vergessen, dass Jesus auch ganz Mensch war. Und dass das, was Jesus da vor sich hatte, nicht einfach ein Spaziergang war, sondern dass ihn das zutiefst verängstigt hat. Klammerbemerkung, Angst ist keine Sünde. Angst ist einfach ein Ausdruck von unserer Seele. Jesus ist zutiefst verängstigt. Und der Markus beschreibt ihn, und das ist wahrscheinlich aus den Augen von Petrus, weil der Markus hat sehr viel von Petrus gehabt, an Insights in das, was passiert ist rund um Jesus. Also das ist ein Petrus, seine Sicht auf Jesus, wo der Markus da schreibt, er ist von Angst und Grauen gepackt gewesen. Ich weiss nicht, ob wir uns Jesus so vorstellen können. Wir können wahrscheinlich nicht nachvollziehen, was Jesus in dem Moment für eine unglaubliche Angst, was er für ein unglaubliches Seelenleiden hatte. Wir können uns das vielleicht gar nicht recht vorstellen. Aber es war kein Spaziergang. Jesus hatte mega Angst gehabt, völlig verängstigt. Und interessant ist, dass Jesus in dieser Situation Nähe sucht. Ich weiss nicht, was du machst, wenn du Angst hast, aber Jesus sucht Nähe. Er sucht Nähe zu seinem Vater im Himmel und er sucht Nähe zu seinen drei besten Freunden. Jakobus, Johannes und Petrus. Er nimmt die mit, seinen innersten Kreis. Und dann betet er, Abba, Vater. Das ist die gleiche Art Ansprache, die er seinen Jüngern beigebracht hat im Vater unser, wo er ihnen gesagt hat, betet so, Vater im Himmel. Und es ist der Ausdruck von dieser tiefen Nähe, von dieser innigen Verbindung, die Jesus mit seinem Vater im Himmel hatte. Das ganze Leben von Jesus und besonders seine Zeit vom öffentlichen Dienst war geprägt von dieser innigen Verbindung, von dieser tiefen Nähe, der Vertrautheit, die er hatte zum Vater im Himmel. Ein schönes Beispiel finden wir im Lukas 5, Vers 18. Dort heisst es, Jesus aber zog sich immer wieder, das sind die wichtigen Wörter da, Jesus zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Sein Leben, sein Dienst war prägt vom Rückzug und Hingehen, Rückzug in die Nähe vom Vater. Und Jesus war so eng verbunden mit seinem Vater im Himmel. Da war so eine innige Verbundenheit, so eine tiefe Nähe, dass er können sagen, Johannes 5,19, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Und die ganze Nähe, die innige Verbundenheit, die Nähe zu seinem Vater im Himmel, bringt er da in diesen Worten zum Ausdruck, Abba, Vater. Es gibt ja auch unter uns Christen, die im Gebet gern zum Vater im Himmel sagen Abba oder Papi oder so. Und das darf man, das ist erlaubt und legitim und gut. Aber ich meinte, dass wir aufpassen müssen, etwas zu unterscheiden. Der Ausdruck sollte Resultat sein von unserer Nähe zu Gott. Und nicht der Versuch, die Nähe zu Gott herzustellen. Versteht ihr den Unterschied? Wir kommen nicht in die Nähe vom Vater, weil wir ein gewisses Wort brauchen. Oder weil wir jetzt im Gebet plötzlich Papi sagen und nicht Vater im Himmel. Weil wir jetzt Abba sagen und nicht Vater im Himmel. Sondern wenn wir so nahe beim Vater sind, dass der Ausdruck über unsere Lippen kommt als Ausdruck von der Nähe, dann ist es gut. Aber es soll nicht ein Weg sein, um etwas zu erreichen bei Gott. Ich meinte, manchmal haben wir das Gefühl im Gebet, wir müssen die richtigen Worte finden, dass es ein bisschen stärker ist, dass wir ein bisschen mehr können erwarten von Gott. Und vielleicht meinen wir manchmal, dass so eine Ansage wie Appa oder Papi im Gebet stärker ist, als wenn wir sagen, Vater im Himmel. Aber lasst uns eins klarstellen. Gebet ist immer die Suche nach der Nähe von Gott und keine Magie. Gebet ist Suche nach der Nähe vom Vater im Himmel und nicht irgendeine Art, die Energie von Gott irgendwo für uns verfügbar zu machen. Es geht um Gebet, es geht um Nähe, es geht um Beziehung. Und wenn wir meinen, es brauche gewisse richtige Worte, gewisse richtige Formeln, dann ist das näher an Magie, als an dem, was die Bibel unter Gebet versteht. Weil Jesus zeigt uns, dass es um Nähe geht. Besonders dann, wenn das Leben richtig anstrengend, wenn das Leben richtig leidensvoll ist, dann geht es um Nähe. Und ich möchte dich das fragen. Wie sieht deine letzte Woche aus? Hast du die Nähe zu deinem Vater im Himmel erlebt? Ich meine wirklich die Momente, wo du einfach in dieser Gegenwart von Gott gewesen bist. Wo du einfach gemerkt hast, er ist da. Und da braucht es gar nicht viele Worte dazu. Das Problem ist nicht, dass Gott nicht da ist. Das heißt, ihr habt das sehr schön gesagt vorher bei dem Lied Psalm 24. Das Problem ist nicht, dass Gott nicht da ist. Gottes Gegenwart ist jetzt da. Näher als unseren Schnuff. Das Problem oftmals ist, dass wir nicht da sind. Weil wir gedanklich irgendwo sonst sind auf dieser Welt. Weil wir unser Leben füllen mit allem möglichen Ablenkung, wo uns das Leben nur so zurührt. Wir können mit allem unser Leben ablenken. Und wir können mit allem unsere Aufmerksamkeit zu Gott ablenken. Wenn wir so beten wie Jesus, und um das geht es in dieser Reihe, dann fängt es damit an, dass wir die Suche nach Gott verstärken. Dass wir seine Nähe suchen. Und bei Jesus sehen wir dann eben weiter, dass aus dieser Nähe heraus ein unfassbares Vertrauen kommt. Und das ist immer so wie ein Päckchen, das zusammenkommt in unserem Leben. Nähe und Vertrauen hat ganz, ganz, ganz viel miteinander zu tun. Das ist auch in zwischenmenschlichen Beziehungen so. Dort, wo viel Nähe ist, ist auch viel Vertrauen. Und schaut einmal, wie Jesus das Vertrauen zum Ausdruck bringt. Er betet weiter. Alles ist dir möglich. Alles ist dir möglich. Und das ist nicht einfach so eine nette Floskel von Jesus, sondern das ist Ausdruck von seinem tiefsten Vertrauen in seinen Vater im Himmel, dass seinem Vater im Himmel alles möglich ist. Und es ist ein Vertrauen, das gewachsen ist über all die Jahre, wo Jesus unterwegs war auf dieser Welt. Und er in so vielen Situationen erlebt hat, dass das Vertrauen zu seinem Vater im Himmel gehabt hat und dass sein Vater Erstaunliches gewirkt hat in dieser Welt. Er hat erlebt, Jesus, wie unzählige Menschen geheilt worden sind. Er hat erlebt, wie das Essen vermehrt worden ist, wo er darum gebetet hat. Er hat erlebt, wie Leute auferstanden sind von den Toten. Und diese Erlebnisse bringen unter anderem Jesus dazu, so etwas zu sagen. Vater im Himmel, alles ist dir möglich. Aber versteht ihr, das ist ein Vertrauen, wo man nicht im Voraus sich irgendwo einkaufen, abladen, bei Amazon bestellen oder irgendetwas. Es ist auch kein Vertrauen, wo du für dich schön in deinem gemütlichen Sofa daheim irgendwie kannst in dir aufholen. Sondern es ist ein Vertrauen, das dann wächst, wenn wir in unserem Leben unsere Situationen beginnen, wo wir tatsächlich nur noch die Hilfe von Gott etwas bewirken kann. Und Jesus hat ganz viele so Situationen gehabt in seinem Leben. Und ich frage mich, ob wir so Vertrauen haben in unserem Leben. Oder noch etwas provokativer, ob wir so Vertrauen brauchen in unserem Leben. Oder ist unser Leben so schön in einem abgesicherten Modus, mit all unseren Versicherungen und mit all dem, wo wir unser Leben darauf aufbauen, dass wir eigentlich, wenn wir es mal ganz genau nehmen, kein Vertrauen auf Gott brauchen. Weil wir haben es ja im Griff. Wir wissen ja, was wir am nächsten Montag und bei der Arbeit und in unserer Familie und in unseren Beziehungen alles machen müssen, dass es gut kommt. Das ist ein Vertrauen, das noch ein anderes Kaliber ist. Aber das Vertrauen kommt auch aus der Nähe zum Vater. Und das fasziniert mich jedes Mal, wenn ich das lese. Die wenigen Worte, gefüllt mit dieser Nähe und Vertrauen. Abba, Vater, alles ist dir möglich. Das ist mal ein Gebet. Und aus dem heraus kommt dann ein Bitt. Und die Bitte ist der nächste Satz. Jesus bittet, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Und das müssen wir einfach mal stehen lassen. Das ist ein erstaunliches Bitte von Jesus. Und lasst uns jetzt nicht schnell gerade darüber hinweggehen und sagen, ja, aber das ist ein Floskel, weil er hat schon gewusst, es muss anders gehen und so weiter. Ich bin hundertprozentig überzeugt, das ist jetzt die vollmenschliche Seite von Gott, dass, von Jesus, dass er das Tod ernst gemeint hat. Er hätte seinen Vater im Himmel nicht um etwas bittet, wenn das nur ein Joke gewesen wäre. Das war kein Witz von Jesus. Das war nicht, oh, das muss ich noch gesagt haben, damit das dann in die Bibel hineinkommt, damit die Leute hunderte von Jahren später darüber nachdenken können, warum ich das gesagt habe. Das war das tiefste innere, der Seelenwunsch von Jesus. Vater, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Es war Jesus todernst mit dieser Bitte. Es geht hier. Das Bild von dem Kelch ist ein Bild aus dem Alten Testament, ein Bild für den Zorn von Gott. Und verstehe mich nicht falsch, bei Zorn von Gott dürfen wir nicht an menschliche Art von Zorn und Jähzorn und Wut denken, wie wir sie manchmal empfinden. Sondern Zorn von Gott ist der Ausdruck dafür, dass Sünde, die Abkehr von Gott, Trennung von Gott Konsequenzen hat. Der Zorn von Gott sind die Konsequenzen der Sünde. Der Zorn von Gott ist das Leiden, der Tod in dieser Welt. Das ist nicht eine unkontrollierte Wut von Gott, sondern es ist die Konsequenz, die wir Menschen freigesetzt haben, weil wir dem Willen vom Vater nicht folgen. Weil wir die Beziehung zu unserem Vater im Himmel zerstört haben. Und die Konsequenzen, das ist der Kelch vom Zorn, wo Jesus da davor redet. Und der will, dass der an ihm vorbeigeht. Vor diesen Konsequenzen fürchtet sich Jesus. Vor diesen Konsequenzen hat Jesus Angst, weil er die mit voller Wucht wird erleben, an Karfreitag am Kreuz. Und Jesus bittet ernsthaft, dass der Kelch an ihm vorbeigeht. Und wir sehen da etwas, dass aus dieser Nähe und dem Vertrauen auf seinen Vater Jesus für alles kann bitten. Und lasst uns nicht zu vorschnell denken, ja, ist ja logisch, dass Gott die Bitte nicht können erfüllen und so, und wieso hat er denn überhaupt dafür gebetet und so. Und das Gleiche gilt für uns, wenn wir unsere Bitte an Gott wenden, tun wir nicht zu schnell schon für Gott überlegen. Schon denken, ja, wahrscheinlich, wenn ich jetzt für das oder das bitte, dann ist es wahrscheinlich nicht der Wille von Gott. Überlassen wir doch das Gott, ob das sein Wille ist oder nicht. Lasst uns im gleichen Vertrauen und in der gleichen Nähe so beten, wie Jesus betet hat. Jesus hat eigentlich um etwas Unmögliches betet und er hat es trotzdem gemacht. Lasst uns in dieser Art und Weise beten. Wir schauen, wenn solche Gebete erhört werden, wisst ihr, was dann passiert? Dann wird unser Vertrauen und unsere Nähe zum Vater im Himmel auf unglaubliche Art und Weise gestärkt, wenn sie erhört werden. Trotzdem, und das ist faszinierend an dieser Geschichte, wird das Gebet von Jesus nicht erhört oder nicht so erhört, wie er es sich vorstellt. Das Thema dieser Predigtreihe ist ja, wie gehen wir um mit unbeantworteten oder mit unerhörten Gebet. Und ich glaube, es gibt so ein bisschen zwei Grundantworten, wenn wir ein unerhörtes Gebet haben in unserem Leben. Wir können entweder zornig sein auf Gott und sagen, Mann, ich verstehe Gott nicht und ich finde Gott blöd und so und ich will nichts mehr zu tun haben mit Gott. Das würde ich nicht empfehlen. Die andere Variante ist zu sagen, ja, es ist einfach alles ein Geheimnis und wir wissen es halt nicht. Das ist auch eine Variante. Und ich glaube, es gibt ganz viele geheimnisvolle Sachen um das Thema unbeantwortete Gebete. Und trotzdem gibt es auch Gründe, warum das Gott gewisse Gebete nicht erhört. Und bei Jesus in dem Moment ist der Grund, und jetzt gehen wir in die andere Richtung, was ist, wenn Gott die Bitte nicht erhört? Im Fall von Jesus ist der Punkt, dass Gott noch etwas Besseres parat hatte. Es gibt so eine Szene ganz am Anfang vom Dienst von Jesus, wo Jesus mit dem Teufel in der Wüste am Diskutieren ist. Und da gibt es verschiedene so Szenen und nachher geht es einmal auch noch um die Auswirkung von dem, was Jesus auf dieser Welt, von seinem Dienst in dieser Welt. Und dann heisst es, der Teufel führte ihn an eine hochgelegene Stelle, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde und sagte, und das gibt mir immer so ein bisschen, sagen wir dem, so Hudeli-Pieps, also, ja, die Aussage, ich möchte euch mal alles, was der Teufel da sagt. Er sagt, all diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben, denn mir ist das alles übergeben und ich gebe es, wem ich will. Der Herr von dieser Welt. Und du brauchst mich nur anzubeten und alles gehört dir. Puh. Das sagt der Teufel zu Jesus. Schon dort, also ganz am Anfang von seinem Dienst, hätte Jesus einen einfacher Weg gehen können. Jesus hätte einen Instant-Erfolg haben können, einen Instagram-Erfolg, oder? So schnell hätte er die ganze Herrlichkeit der Welt haben, wenn er sich vor dem Teufel abgebeugt hätte, ihn angebetet hätte. Jesus hätte einen einfacher Weg gehen können, zum Erfolg haben. Aber er hat schon dort gewusst, dass es etwas Besseres gibt. Und vielleicht ist Jesus im Garten Gethsemane in die Szene von damals wieder im Sinn gekommen mit dem Teufel. Und wieder, auch im Garten Gethsemane geht es darum, dass Gott die Bitte von Jesus nicht erhört, weil er etwas Besseres für ihn parat hat. Der Vater hat nicht nur wollen, dass Jesus einen äußerlichen Erfolg hat auf dieser Welt, sondern das Ziel war, dass Jesus den Teufel überwindet und besiegt, was er dann am Kreuz auch gemacht hat. Jesus hat Tod und Teufel besiegt am Kreuz, hat einen besseren Weg noch gefunden. Und ich meinte, dass das ansatzweise auch ein bisschen in unserem Leben kann sein. Nicht ganz in dem Ausmaß wie Jesus, aber das kann auch in unserem Leben ansatzweise sein. Ich kann mich daran erinnern, als Teenie bin ich in verschiedenste junge Frauen verliebt gewesen. Und ich habe Jesus inständig gebeten, dass die eine oder die andere meine Liebe erwidern möge. Ich war immer so ein bisschen der gute Kollege-Typ. Und ich habe inständig Gott gebeten, dass die eine oder andere meine Liebe erwidert. Jetzt, im Rückblick, viele Jahre später, bin ich Gott dankbar, dass er meine Gebete von damals nicht erhört hat. Sonst wäre ich jetzt nicht mit meiner wunderbaren Noemi verheiratet. Und ich glaube, wir kennen alle so Beispiele. Im Job gibt es doch auch diese Beispiele. Da betet man vielleicht inständig um einen Job. Man wünscht sich irgendeine Beförderung oder etwas. Und im Rückblick merkt man, ups, da bin ich noch knapp davor gekommen. Das wäre schief rausgekommen, wenn ich tatsächlich diesen Job oder diese Beförderung oder was auch immer bekommen hätte. Also manchmal erhört Gott unsere Gebete nicht, weil er etwas Besseres vorhat, mit dem Ziel, wieder auch da unsere Nähe und unser Vertrauen zu ihm zu stärken. Vielleicht ist es nicht, dass Gott etwas Besseres parat hat. Wir gehen da unseren Weg weiter. Manchmal kann es auch einfach sein, und das gilt jetzt für die Szene von Jesus, würde ich sagen, nicht, aber für unser Leben manchmal, dass schlechte, falsche Motivation hinter unserer Bitte steckt. Es kann sein, dass sogar die christlichsten Gebete, die wir beten, zum Beispiel Jesus schenkt, dass der und der Mensch eine Begegnung hat mit dir und dich kennenlernt und so weiter. Es kann eine falsche Motivation dahinter sein, weil es eigentlich nur darum geht, dass ich erleben möchte, wie ich jemanden zu Jesus bringe und meinen Erfolg habe. Aber geht es mir wirklich darum, um die Person, glaube ich wirklich, dass das Beste ist für die Person, wenn sie Jesus begegnet? Sogar wenn wir um Heilung bitten für jemanden, müssen wir uns ernsthaft fragen, geht es mir darum, dass ich ein Wunder erlebe? Weil das ist schon recht cool, wenn das passiert, oder? Oder geht es mir wirklich um die Person und glaube ich, dass das Beste ist für die Person, wenn sie jetzt die Heilung von Jesus erfahren? Also es kann, es muss nicht immer, es kann sein, dass Gott unsere Gebete nicht erhört, weil eigentlich ein bisschen selbstsüchtige Motivation dahinter steckt. Aber auch dort, wenn uns so etwas auffällt, nicht davor rennen, sondern die Nähe zu Gott suchen und wieder ihn suchen. Das ist, es kommt jetzt eben noch ein letzter Satz in dem Gebet von Jesus. Und das ist vielleicht der herausforderndste von allen. Er sagt am Schluss, oder der letzte Satz in seinem Gebet ist, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und ich glaube, es ist nicht so, dass Kässige aufgeben, wenn ich das manchmal bei meinen Kindern mache, wenn sie irgendwie am Nörgeln sind und ich sage, ja, also gut, dann mach, was du willst. Nein, das ist nicht, was Jesus da sagt. Er sagt nicht, ja, dann mach halt, was du willst, Vater. Sondern es ist die Nähe und das Vertrauen, wo er sagt, okay, dann gehen wir deinen Weg. Und lasst uns noch einen Moment über das Thema vom Willen von Gott nachdenken. Das ist ein mega Thema, oder? Was ist eigentlich der Wille von Gott für unser Leben und so? Ich meinte, man kann es auf etwas sehr Einfaches abbrechen. Wenn man durch die Bibel durchschaut, wenn man von Anfang an schaut, der Wille von Gott für unser Leben ist eine Beziehung zu ihm. Sein tiefster Wunsch ist, dass wir seiner Nähe und Gegenwart sind. Der Wille von Gott ist nicht primär, dass wir Gebote halten oder genau so leben, wie er das irgendwo in der Bibel aufgeschrieben hat. Das ist alles Mittel zum Zweck. Ziel ist, eine Beziehung zu ihm, in seiner Nähe zu leben. Und ich habe es mal so formuliert, und das ist vielleicht eine steile Ansage, für gewisse vielleicht auch von uns. Aber ich werde es so formulieren, ich habe es so aufgeschrieben. Gott ist deine Suche nach ihm wichtiger als dein Erfolg. Gott ist es wichtiger, dass wir ihn suchen und finden, als dass wir erfolgreich sind im Leben, was auch immer wir unter Erfolg verstehen im Leben. Paradoxerweise ist es ja so, dass Leute, die in einer Leidenszeit sind und in dieser Leidenszeit Gott suchen, dass die meistens eine tiefere und innigere Beziehung zu Gott haben. Wenn man solchen Leuten begegnet, hat man das Gefühl, da ist mehr Gegenwart von Gott in diesen Leuten drin. Als denen, wo einfach alles super und gut und schön läuft im Leben. Und das ist irgendein Paradox. Aber es zeigt uns, dass Gott im Endeffekt grösseres Interesse daran hat, dass wir in seiner Nähe sind, dass wir eine Beziehung zu ihm haben, als dass alles so glatt und gut läuft in unserem Leben, wie wir es uns vorstellen. Und ich glaube, das kann ein weiterer Grund sein. Und verstehe mich da nicht falsch, aber ich glaube, das kann ein Grund sein, dass Gott unsere Gebete nicht erhört, weil Nähe wichtiger ist. Das ist vielleicht etwas, was dich jetzt ein bisschen ärgert. Aber es würde auch wieder hier anführen. Ihr könnt vielleicht in der Kleingruppe über hier austauschen oder in eurer Ehe oder mit Freunden. Man hört ja in so christlichen Gebeten immer wieder den Satz, man betet für etwas und dann endet man vielleicht ja, und wenn es dein Willen ist, Jesus. Und auch das wieder, ich verstehe die Absicht dahinter, man will sich im Willen von Gott unterstellen, aber ich meinte, den Satz darf man eigentlich nur beten, wenn man auch bereit ist, den anderen Weg zu gehen, wo der Wille von Gott könnte sein. Es nur als Klausel brauchen, dass vielleicht mein Gebet nicht erhört wird, aber ich habe ja dann einen guten Grund gehabt. Sondern Jesus hat das Beten, dein Wille möge geschehen, weil er gewusst hat, der Vater hat einen anderen Weg und diesen Weg bin ich bereit zu gehen. Sind wir auch bereit, wenn wir ein Gebet beten, auch einen allenfalls anderen Weg zu gehen, den Gott für uns bereit hat, dann dürfen wir das Beten, dein Wille soll geschehen. Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass ja wir in einer Welt leben, wo verschiedene Willen miteinander in Konflikt sind. Verschiedene Willen. Und der menschliche Wille und der göttliche Wille stehen eben auch immer wieder in Konflikt miteinander. Aber Gott ist nicht der, der seinen Willen mit aller Macht durchsetzen muss. Ich habe hier wieder einen Satz formuliert. Gott wählt immer wieder den Weg, dass er seine eigene Allmacht einschränkt. Gott muss seinen Willen nicht mit aller Brutalität und Macht in dieser Welt durchsetzen. Und das sehen wir von Anfang an. Gott ist sehr einen risikoreichen Weg gegangen mit dem Menschen, weil er ihm einen Willen gegeben hat, einen freien Willen. Und der Punkt ist, ein bisschen, theologisch streiten sich immer wieder über das, aber ehrlicherweise lässt die Liebe keine andere Option. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, Liebe ist nicht etwas, wo man sich von jemandem erzwingen kann. Liebe ist nur etwas, wo man freiwillig geben kann. Und weil das die Beziehung ausmacht und weil das das Ziel ist von unserem Zusammensein mit Gott, dass es eine Liebesbeziehung ist, kann sie nur auf freiem Willen bestehen. Und darum ist Gott von Anfang an das Risiko eingegangen, dass er einen Mensch geschaffen hat, dass er uns geschaffen hat, der einen freien Willen hat, zu entscheiden, ob wir dem Gott nachfolgen wollen oder nicht. Und darum stehen wir, glaube ich, da, wo wir stehen in unserer Welt. Weil Gott so ein Risiko, einen risikoreichen Weg eingegangen ist. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum gewisse von unseren Gebeten nicht erhört werden. Wenn wir zum Beispiel für Menschen beten, möchte XY dir begegnen, Jesus und so weiter, dann wird Jesus sich alle Mühe geben und mir hoffentlich auch. Aber Jesus wird nie den Willen von dem Menschen überfahren und überwältigen. Und keine Angst, der Heilige Geist hat gute Wege in dieser Welt. Der Heilige Geist kann Menschen inspirieren und kann zu ihnen reden und ihnen das Schöne aufzeigen von dem, wer Jesus ist, aber er wird nie unseren Willen überfahren, wenn wir nicht wollen an den Jesus glauben. Und das ist das Herausfordernde und gleichzeitig das Wunderschöne an dieser Beziehung zu Jesus. Und etwas von dem, wo ich glaube, wir alle immer wieder darunter leiden, wenn wir beten, Gott wird den freien Willen nicht überwältigen. Ich werde abschließen mit einem Satz von C.S. Lewis, das ist immer gut. Er hat gesagt, am Ende werden nur zwei Gruppen von Menschen vor Gott stehen. Jene, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und jene, zu denen Gott sagte, dein Wille geschehe. Versteht ihr? Entweder sage ich zu Gott, dein Wille soll geschehen, oder Gott sagt das zu mir. Und dann wird es wieder sehr unangenehm. Wenn Gott mir sagt, dein Wille soll geschehen, dann kommt es vielleicht nicht so raus, wie ich mir das vorstelle. Dann kommt es raus, wenn ich mir das vorstelle, aber dann kommt es vielleicht nicht gut raus. Und der Wille von Gott für unser Leben, ich will es nochmal sagen, ist eine Beziehung zu ihm, ist Nähe zu ihm. Aber er lässt uns die Wahl. Er lässt uns den freien Willen. Und er setzt seinen Willen nicht mit aller Macht durch in dieser Welt. Und was ist das jetzt, was wir von Jesus lernen können? So ganz konkret. Ich möchte es nochmal sagen, Jesus hat im Gebet die Nähe zu seinem Vater gesucht. Auch dort, wo sein Gebet unbeantwortet geblieben ist, hat er die Nähe zum Vater gesucht. Und Jesus hat auch die Nähe zu seinen Freunden gesucht. Und lasst uns das ganz konkret machen in den nächsten paar Tagen. Lasst uns die Nähe zum Vater suchen. In den nächsten Tagen, in dieser Karwoche. Vielleicht jeden Tag ein paar Minuten, vielleicht mal ein bisschen länger. Einfach die Gegenwart von Gott suchen. Und dann ist noch Ostern nächstes Wochenende. Hey, und Ostern, das ist das Fest der Kirche. Es gibt kein Grösseres. Und da sind wir Christen eingeladen, alle dabei zu sein. Und schau, wenn wir Christen schon in der Ostern in die Kirche gehen, wer denn? Das ist ein bisschen wie wenn du Fan von Marc Odermatt bist und nicht würdest den Slalom, Konis Bergli schauen oder dort hingehen. Also, das macht wie nicht viel Sinn, wenn wir Christen in der Ostern in die Kirche gehen. Und es ist auch ein Moment, um jemanden einladen. Weil, hey, es ist Ostern. Da kann niemand verrückt sein auf dich, wenn du jemanden einladest an Ostern. Das ist das grosse Fest. Lasst uns Gott suchen und in dieser nächsten Woche. Und noch etwas Letztes für die Zeit, die wir jetzt haben, nochmal im Lobpreis. Lasst uns unsere Gebete vor Jesus bringen mit dem Vertrauen, das er hatte. Alles ist dir möglich. Was für eine Zusage. Und ich habe vor dieser Predigt einfach den Eindruck gehabt, vielleicht bist du heute da mit einem Anliegen, das du eigentlich schon begraben hast. Dann ist heute, glaube ich, ein Moment, um das Anliegen wieder vorzuholen und für dich beten zu lassen. Es hat Leute hinten dann mit diesen Badge. Aber ich glaube, es hat auch andere Leute hier im Raum, die gerne für dich beten. Wenn du ein Anliegen hast, das du schon lange zugedeckt hast, hol es wieder vor. Weil alles ist möglich. Ich könnte noch beten. Jesus, ich danke dir so viel mal für den Weg, wo du gegangen bist, als Kreuz. Und Jesus, es hat dich alles gekostet. Und es war kein Spaziergang für dich. Und du hast das gemacht in dem vollen Vertrauen auf den Vater im Himmel. Und Jesus, jetzt für die Momente, die wir haben in deiner Gegenwart, bitte ich dich, zieh du uns ganz nah in deine Gegenwart. Und Heiliger Geist, komm du. Und ich wette, dass wir erleben in diesen nächsten Momenten, Jesus, dass dir nichts unmöglich ist. Vater, dass dir nichts unmöglich ist. Lasst uns unsere Bitte vor Jesus bringen. Gerade die wir vielleicht eigentlich schon lange zugedeckt haben. Vielleicht das Gesundheitsanliegen, vielleicht das Beziehungsanliegen, vielleicht das eine oder andere Anliegen. Wir wollen es dir bringen, dir ist nichts unmöglich. Wirk du in diesen nächsten Moment, Jesus. Komm du, Heiliger Geist. Amen.